Vor gut 100 Jahren trafen sich ein Pferd und ein Esel auf der Weide und haben darüber diskutiert, wer von ihnen wichtiger sei. Und das Pferd hatte ganz gute Argumente, war auch einiges größer und stärker und hat gesagt, was es alles für die Menschen schon getan hat, was es für Staatsmänner transportiert hat, wie viel es auch Dinge transportiert hat für den Menschen. Und der Esel war da so ein bisschen schüchtern und sagte, ja, also so als Transporttier habe ich schon gut funktioniert und so über die Berge, aber weißt du was, ich glaube schon, wir Esel sind noch ein bisschen wichtiger, weil das Pferd wird irgendwann von der Technologie abgelöst werden, aber Esel wird es immer geben. Genau, heute sprechen wir über den wichtigsten Esel der Weltgeschichte, sage ich jetzt mal. Der Esel, der Jesus nach Jerusalem transportiert hat. Und diese Geschichte lesen wir in Matthäus. Noch spannend, dass jedes Evangelium in der Bibel diese Geschichte beleuchtet. Also jedes Evangelium findet, das ist wichtig, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und wir lesen heute aus Matthäus 21. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Also Jesus schickt zwei Jünger los, um zwei Esel zu holen. Und der Esel war damals so das Transporttier des einfachen Mannes. Also so die normalen Leute wie wir, die hatten Esel zu Hause, um damit Dinge zu transportieren und auch sich selbst fortzubewegen. Also Jesus wurde schon mal auf einem Esel transportiert, als Maria da nach Jerusalem, nach Bethlehem kam, genau. Und heute, ich habe mich gefragt, was ist heute der Esel? Das wäre wahrscheinlich so der Pickup, oder? Der Pickup kannst du brauchen, um Dinge aufzuladen, aber auch um selber transportiert zu werden. Wir haben nicht alle einen Pickup, aber diejenigen, die einen haben, sind glücklich zu schätzen, weil sie haben den Esel des Altertums sozusagen. Aber dann sagt Jesus, geht und holt euch diese Esel. Und meine erste Frage an Jesus wäre gewesen, aber Jesus, geht das? Du hast uns so wunderbare Ethik gelehrt und jetzt soll ich hingehen und zwei Esel einfach mitnehmen. Ist das nicht gestohlen? So. Aber Jesus kennt wahrscheinlich die Fragen von mir und den Jüngern und gibt dann sofort Bescheid. Vers 3. Wenn jemand fragt, was sie da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Und dieser einfache Satz, der Herr braucht sie, ist sehr tiefgründig. Das hat mich unglaublich berührt in der Vorbereitung, weil wahrscheinlich waren das Nachfolger von Jesus oder zumindest Menschen, die wussten, wer der Herr ist. Oder es gab viele Herren. Und Jesus sagt einfach, der Herr braucht sie. Und diese Leute wussten ganz sicher, wer damit gemeint ist. In Griechisch der Kyrios, der Herr, also der König, sage ich mal, der braucht diese Esel. Und das waren wahrscheinlich Menschen, die kannten Jesus. In der Nähe wurde Lazarus von den Toten auferweckt und Jesus war bekannt in der Region. Und wahrscheinlich waren diese Leute sogar hoch erfreut, dass sie ihre Esel Jesus mitgeben konnten. Und ich glaube, auch heute will Jesus triumphal einziehen in unser Leben, in unsere Familien, in unser Umfeld. Und was er braucht, sind wir. Wir setzen uns ein bisschen mit den Eseln gleich, nicht wahr? Aber der Herr braucht sie, der Herr braucht uns. Der Herr will uns brauchen, damit sein Reich etabliert wird, damit seine Herrschaft groß wird. Und wie reagieren wir, wenn wir merken, ah, Jesus braucht mich. Jesus braucht was von meinen Fähigkeiten, von meinen Begabungen, von meiner Zeit, von meinen Ressourcen. Jesus will uns tatsächlich gebrauchen. Und was ich noch stark finde, dass die Esel reagiert haben. Esel sind ja nicht unbedingt so die einfachsten Tiere, um Befehle entgegenzunehmen. Vielleicht werden wir deshalb mit Eseln verglichen, ich weiß nicht. Aber der Esel ist einfach eigenwillig und auch ein bisschen störrisch. Und ich habe letzten Sonntag in Gstaad diese Predigt gehalten. Die haben mir erzählt, dass man Esel auch zureiten muss oder bereiten muss. Wie man Pferden das Reiten beibringen muss, muss man das anscheinend auch bei Esel tun. Und ich habe nicht Erfahrung mit Eseln, aber mit Kalben. Als ich klein war, waren wir oft bei den Großeltern und beim Onkel auf dem Bauernhof. Und ich war dann ein kleiner Junge, meine Schwester auch. Und wir durften mitmachen, als sie die Kalber zum ersten Mal auf die Weide ließen. Das schon einmal gemacht, Kalberusla. So. Genau, es ist eigentlich recht unterhaltsam, weil die Kalber, die haben keine Ahnung, wenn sie das erste Mal auf die Weide kommen, wie das funktioniert. So, die wollen einfach ihre Freiheit entdecken. Und dann muss man sie am Strick herumführen und ihnen mal den Zaun zeigen, Schnurren an Zwickdraht haben, dass sie merken, wie das tut, damit sie dann merken, aha, hier ist eine Abgrenzung, sollte ich nicht weitergehen und so. Und das Grossi hat uns einfach eine Regel mitgegeben. Ich war so sechs, sieben Jahre alt. Meine Schwester Deborah war so 4, 5 Jahre alt. Oder wirklich ein kleines Mädchen. Und die einzige Regel war, einfach nicht loslassen. Oder das Kalb am Strick einfach nicht loslassen. Und das Kalb, das Deborah hatte, war so ein doch recht wildes. Und das hat die Freiheit so richtig genossen und hat nicht gemerkt, dass da noch ein 5-jähriges Mädchen ist, das hinter dem Kalb her über die ganze Weide geht. Genau so. Das Bild geht einfach nicht raus. So. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, diesen Kalben das beizubringen. Aber anscheinend auch Esel, denen muss man das beibringen, wie man beritten wird. Und eigentlich ist es ein großes Wunder, dass dieser Esel, dieses Fohlen einfach mitgemacht hat. Also die Schöpfung, finde ich stark, die Schöpfung reagiert, dass der König einzieht. Sogar die Schöpfung macht mit. Also Jesus hat die Schöpfung, Gott hat die Schöpfung ja gemacht, macht eigentlich Sinn. Als Jesus starb am Kreuz 5 Tage später, heißt es, gab es eine Sonnenfinsternis, wurde plötzlich, ganze Land wurde dunkel. Und dann später gab es ein Erdbeben, als Jesus starb. Also die Schöpfung hat reagiert auf das, was in diesen Tagen passiert ist. Und ich glaube, auch wir sollten auf das reagieren, was vor gut 2000 Jahren passiert ist. Nun macht Matthäus ein Zitat und sagt, dieses Fohlen, das ist im Fall von der Schrift her ganz wichtig, dass es so passierte, und zitiert Zacharia 9,9. Wo steht, siehe, dein König kommt zu dir, Jerusalem ist hier gemeint, siehe, dein König kommt zu dir. Wie ist dieser König? Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Mit diesem König ist dieser endzeitliche Erlöser gemeint, ist der Messias gemeint mit diesem Text hier, mit diesem König. Und dieser König ist gerecht. Wir erleben viel Ungerechtigkeit, aber Jesus wird mal für Gerechtigkeit sorgen. Dieser König ist siegreich. Es sah vielleicht dann 5 Tage später nicht so siegreich aus aus menschlichen Augen. Aber Jesus ist viel siegreicher als alle, die damals ihn ans Kreuz genagelt haben. Als alle Herrscher, die ihm jemals kamen. Jesus ist wirklich siegreich. Jesus ist auch demütig. Er kam nicht auf einem großen Pferd, auf einer großen Kutsche oder was auch immer, sondern demütig auf einem Eselsfohlen. Das ist die Art und Weise der Herrschaft von Jesus. Wir finden hier noch ein interessantes Detail. Ich habe eine sogenannte Synopse im Büro. Das ist ein Buch, wo alle 4 Evangelien immer die gleiche Geschichte nebeneinander aufgelistet ist. Also das ist Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und immer dieselbe Geschichte nebeneinander. Das brauche ich fast nie, aber für diese Predigt habe ich das gebraucht, weil ich gemerkt habe, das steht in allen Evangelien. Und dann findet man ein interessantes Detail. Und zwar berichtet Matthäus, dass da ein Eselsfohlen und eine Eselin angebunden waren. Und er sagt, beide wurden mitgenommen zu Jesus. Und der Markus und der Lukas, die sagen, ja, es war eine Eselin und ihr Fohlen angebunden. Und dann sagen sie einfach ganz plump, und das Fohlen wurde mitgebracht. Also es ist ein kleiner Unterschied, ob die Eselin mitkam oder nicht. Die anderen schließen es nicht aus, aber berichten nichts darüber. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal stressen mich so Unterschiedlichkeiten in den Evangelien. Geht das euch auch so? Also mich stresst das manchmal, beides ist ja Wort Gottes und beides ist wahr und wieso ist das nicht gleich geschrieben? Aber eigentlich können wir sehr dankbar sein, dass es nicht überall gleich ist. Wenn er alles genau gleich wäre, wieso hätten wir 4 gebraucht? Dann hätte eines ja völlig ausgereicht. Stellt euch vor, es passiert ein Banküberfall, und da wird eine Bank überfallen, und dann kommt die Polizei, als sie kommt, ist es zu spät, alles ist weg, oder? Das macht die Polizei dann noch. Spuren sichern und Zeugen befragen. Vielleicht machen sie auch sonst noch was. Ich weiß nicht, was die alles tun, aber das sind sicher 2 Dinge, die sie machen. Und dann gehen sie zur ersten Person, die dabei war, und fragen, was ist passiert? Sie sagt, ja, es kam ein Typ rein, schwarze maskiert, schwarze Jacke, rote Schuhe, und schlug die Person an der Kasse runter und nahm das Geld und lief weg. Die 2. Person, die befragt wird, sagt genau dasselbe. Und die 3. Person sagt nochmals dasselbe. Was ist das? unglaubwürdig. Wenn alle dasselbe sagen, dann wirkt das sehr schnell gefälscht und irgendwie abgesprochen. Und genau das sind eben die Evangelien nicht. Der J. Warner Wallace ist eine interessante Person. Das ist ein Amerikaner, der war Cold Case Ermittler. Der ging eigentlich Fällen nach, die nie wirklich geklärt wurden oder nicht, wo die Justiz es nicht schaffte, einen Schuldigen zu finden, und geht dem Jahrzehnte später nach und hat schon viele Menschen, wie die 10, 20 Jahre in Freiheit leben, überführt und gesagt, doch, du warst damals schuldig, weil er alle Indizien nochmals angeschaut hat, Zeugen befragt hat und so weiter. Und der war wirklich ein hervorragender Mordkommissar, kann man sagen. Und der wurde immer wieder mit dem Christentum konfrontiert, war ein überzeugter Atheist und wollte beweisen, dass das Unfug ist, was in der Bibel steht. Und hat sich an diese vier Evangelien herangemacht und hat aufgrund seiner Ermittlungsprinzipien als Cold Case Ermittler, hat er sich an die Evangelien herangemacht, um zu schauen, ob das wahr sein kann, was da beschrieben wird oder nicht. Und am Anfang seines Buches schreibt er, wie bei ungelösten Fällen kann die Wahrheit über das Geschehen herausgefunden werden, wenn man die Aussagen von Augenzeugen überprüft. Und die Evangelien sind eben die Augenzeugenberichte vom Leben von Jesus. Und er kommt dann zum Schluss, dass diese Augenzeugenberichte der Evangelien absolut glaubwürdig sind. Und er sagt, so wie das beschrieben ist und die unterschiedlichen Sichtweisen, das kann nur wahr sein. Und am Schluss kam er zur Überzeugung, dass die Bibel, die Evangelien die Wahrheit sind und sagte, man kann nicht glauben. Man muss das glauben, was da steht, kann zum Glauben an Jesus und ist jetzt ein überzeugter Verfechter dieser Wahrheit der Evangelien. Er schreibt unter anderem bezüglich der unterschiedlichen Darstellungen in den Evangelien, sagt, aus meiner Erfahrung als Kriminalbeamter wusste ich, dass die besten Augenzeugenberichte nicht übereinstimmende Punkte enthalten und dass die keinesfalls ihre Zuverlässigkeit entkräften. Er sagt, verschiedene Zeugenaussagen müssen eine unterschiedliche Färbung haben. Und die müssen auch gewisse nicht übereinstimmende Punkte enthalten, damit sie glaubwürdig sind. Und das haben wir bei den Evangelien dankbarerweise. Wir haben Matthäus, der schreibt als Jude, der schon lange Jude war, und dann begegnet dem dieser Jesus und er macht so viele Bezüge zum Alten Testament und stellt Jesus sehr stark als König dar. Und dieses Reich Gottes haben wir in den anderen Evangelien nicht so stark. Er beschreibt so stark das Königreich Gottes. Und dann der Markus war selber kein Augenzeuge, kein Direktor, aber ein guter Freund oder Mitarbeiter von Petrus und schreibt wahrscheinlich aus den Beobachtungen von Petrus sein Evangelium. Und beschreibt Jesus sehr stark als Diener. Sein Schwerpunkt ist vielmehr, dass Jesus kam, um zu dienen und sein Leben zu geben. Als Lösegeld für viele. Markus 10, 45, einer der zentralen Verse. Und dann Lukas war Arzt. Auch kein direkter Augenzeuge, sondern hat von Paulus und Petrus vieles aufgenommen, sehr gut recherchiert. Und er schreibt vielmehr als Arzt auch aus menschlicher Sicht. Und beschreibt, wie Jesus als Mensch war, wie Jesus Menschen begegnet ist, Menschen ganzheitlich geheilt hat, hat wieder einen anderen Blickwinkel, können wir sagen. Dann kommt noch Johannes, einige Jahre später, und schreibt auch noch ein Evangelium, das sehr vieles ergänzt. Auch Johannes schrieb das eine Art auch als Gegenschrift zur Gnostik, die alles vergeistlichte, und Johannes sagt, nein, Jesus kam tatsächlich als Mensch auf diese Welt. Er wurde Fleisch und der Sohn Gottes kam, um uns zu erlösen und zum Vater zurückzubringen. So haben wir vier unterschiedliche Sichtweisen auf die Geschehnisse mit Jesus. Und was noch wichtig ist, alles ist Wort Gottes. Alles ist wahr. Aber manchmal tönt es dann eben schon, wieso sagt er jetzt, kamen zwei Esel und drangen, sagen, es war nur ein Esel. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass die unterschiedlich beobachtet oder sich erinnert haben. Vor 2 Jahren waren wir ja in den Gemeindenferien und gingen dort dann klettern. Man muss etwa eine Stunde fahren dort aus der Toskana, bis man ein anständiges Klettergebiet findet. Also so anständig war es dann auch wieder nicht, aber es war jedenfalls eines. Zwei meiner Söhne kamen mit und mein Schwager und Vater. Und wir fuhren dorthin und unterwegs hat es geregnet. So richtig übel geregnet. Und wir gingen dann doch noch klettern und haben trocken geklettert, haben gebetet, dass es nicht regnet und so. Und das war so ungefähr meine Vision, wie ich das meine Frau erzählt, als wir zurückkamen. Aber mein Sohn hat viel mehr Details reingepackt. Er hat gesagt, ja, weißt du, Mama, die wollten umkehren, da der Papa und der Großpapa. Der hat gesagt, das bringt nichts, Okletten, wir gehen nach Hause. Dann habe ich gesagt, nein, wir beten doch, dass es aufhört zu regnen. Dann haben wir gebetet und dann gingen wir klettern und konnten klettern. Das war seine Version. Beide haben recht. Einfach, meines hatte viel weniger Details. So. Aber hier ist wahrscheinlich sehr ähnlich. Matthäus legt auch sonst sehr viel Wert auf Genauigkeit. Und deshalb schreibt Matthäus wahrscheinlich, es war die Eselin und das Fohlen, das mitkam. Und der Markus und der Lukas beschränken sich einfach aufs Wesentliche. Ich meine, Jesus tritt auf dem Fohlen und ob es da noch eine Eselin dabei war oder nicht, ist eigentlich egal. Aber sie sagen die Wahrheit. Aber es kann auch sein, dass noch eine Eselin dazukam. Matthäus, wir wissen nicht, Matthäus schreibt, zwei Jünger wurden geschickt. Und oft noch in den Evangelien, wenn sie von Jüngern und so reden, erwähnen sie sich selber nicht, wenn sie dabei waren. Gut möglich, dass Matthäus selber hinging und sich erinnert, 20 Jahre später, wie er diese Eselin da mit Rüebli und Zucker irgendwie zu Jesus gebracht hat. Das wussten die anderen ja nicht mehr. Die haben einfach gesagt, ja, Jesus ritt auf dem Fohlen und das war super. Und der Matthäus, ich weiß nicht, vielleicht war er auch nicht dabei, aber er beschreibt das einfach komplett. Versteht ihr? Ich glaube, beides ist wahr. Und so ist eigentlich bei vielen dieser scheinbaren Unterschiede, das macht die Bibel am Schluss glaubwürdig. Gut, Exkursende, ist okay. Ja? Aber ich glaube, es tut uns gut zu wissen, dass diese Unterschiedlichkeiten eigentlich nicht Negatives sind, sondern der Glaubwürdigkeit der Bibel unglaublich dienen. Also Vers 7. Sie brachten die Tiere zu ihm, das ist eben jetzt Matthäus, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Das ist eine Art der Ehrerbietung, die Kleider über diesen Esel zu legen und Jesus setzt sich darauf. Dann heißt es, viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Diese Menschen damals, die hatten nicht wie wir 15 Pullover, 10 T-Shirts, 20 T-Shirts, 4 und 5 Paar Hosen, sondern die hatten 1, 2, 3 Mäntel, Tunikas und die legen die auf die Straße, damit ein Esel darüber reitet. Das ist, ich finde, eine starke Form, ein starker Ausdruck von Ehrerbietung. Sagen wir, breiten diesem König eine Straße von unseren Kleidern. Und ich glaube, an uns ist es, diesem König Ehre zu erweisen und ihm einen Einzug in unser Leben, in unser Umfeld, ja, in unsere Nation zu ermöglichen. Das heißt vielleicht nicht, dass wir heute unsere Kleider da irgendwo hinlegen, aber es hat mit deiner Haltung zu tun. Und was noch spannend ist, das heißt viele, viele Menschen. Das waren ganz viele, aber viele heißt, da waren auch einige, die standen daneben, haben das beobachtet und gesagt, spinnt denn eine Art? Was tun die da? Es ist immer besser, Teil der göttlichen Party zu sein, als daneben zu stehen und zu denken, was tun die sich da an? Sondern uns aufzumachen und diesem König zu begegnen. Vers 9. Er befand sich in der Mitte des Zuges. Finde ich auch ein schönes Bild. Da waren vorne Menschen, da waren hinten Menschen und alle, ich weiß nicht, wie das ging, oder die vorne haben ihre Mäntel niedergelegt, die hinten haben sie eingesammelt und vielleicht war es wie bei Tour de France, dass da wieder Motorräder nach vorne fuhren und die Mäntel wieder abgegeben haben. Keine Ahnung. Aber er war mitten in diesem Zug und die Menge um ihn herum jubelte, gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Das ist sehr viel messianischer Bezug. Anscheinend war den Leuten irgendwie klar, jetzt passiert was Bedeutungsvolles. Und das ist der Messias, der da einzieht und hatten wahrscheinlich ganz andere Erwartungen, als was dann tatsächlich 5 Tage später passiert ist. Aber die erwarteten etwas von Gottes Wirken. Gelobt sei Gott im Namen des Herrn, Psalm 118. So viele Bezüge aus dem Alten Testament, die hier gemacht werden. Dann Vers 10 und 11. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr. Als Jesus geboren wurde, 30 Jahre vorher, kamen die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und haben gefragt, wo ist dieser neue König der Juden? Und Man hat ihnen gesagt, ja, in Bethlehem, sie haben das geforscht und gesagt, in Bethlehem ist dieser König der Juden. Und es heißt dann dort, Matthäus 2, 3, ganz Jerusalem erschrak. Also schon mal ist was in ganz Jerusalem passiert wegen Jesus. Ganz Jerusalem ist erschrocken ab dieser Botschaft, dass nun der König, der in Bethlehem geboren wird, auf die Welt kommt. Dann 30 Jahre später heißt es, die ganze Stadt war in Aufruhr. Das Wort für Aufruhr könnte auch mit Erdbeben übersetzt werden. Also da war so eine Begeisterung, eben ein Aufruhr in der ganzen Stadt. Wer ist das, fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. Schon wieder demütig, der Prophet aus diesem einfachen Dorf Nazareth in Galiläa. Es war kurz vor dem Passafest und wahrscheinlich waren viele römische Soldaten dieser Stadt in Jerusalem und haben sicher Pilatus Bericht erstattet. Und ich weiß nicht, wie dieser Pilatus da in seinem Palast in Jerusalem reagiert hat, als er hörte, dass ein neuer König in Jerusalem einzieht. Der sah sich ja selber als König von Jerusalem. Hat wahrscheinlich gefragt, ja, aber was hat der für eine Armee, dieser König? Und seine Soldaten sagten, ja, das sind Kinder, das sind ältere Leute, das sind alle möglichen Menschen. Es ist keine Armee, das sind die Bewohner von Jerusalem und Galiläa. Was sagen Sie für Kriegslieder? Ja, sie sagen Loblieder zu ihrem Gott. Ja, was hatten die Menschen für Waffen? Ja, Palmzweige, keine Waffen. Was ritt er für ein Pferd? Ja, er saß auf einem Fohlen, auf einem Eselsfohlen. Das ist so eine paradoxe Situation. Der König, der Pilatus bei weitem übertrifft, zieht ein auf einem Eselsfohlen, hat Menschen, die ihm zuwedeln, keine Kriegslieder singen, sondern Loblieder singen. Es war ein Moment des Triumphs, aber nicht wie Menschen sich den vorstellen. Es war der Triumph der Demut über den Stolz. Es war der Triumph der Gnade über das Gesetz. Es war der Triumph der scheinbaren Schwäche über die scheinbare Stärke. Es war der Triumph des wahren Glaubens über Religiosität. Es war der Triumph der Selbstaufopferung über menschliche Herrschaft. Wenn Jesus damals die Herrschaft in Jerusalem angetreten hätte, wäre das viel weniger wirkungsvoll gewesen als das, was er tatsächlich machte. Denn er herrscht immer noch. Er will immer noch einziehen in unser Leben, in unser Umfeld, als dieser König des Friedens. Schon knapp 1000 Jahre vorher ritt ein König in Jerusalem ein. Und ich finde die Parallelen beeindruckend zu diesem Einritt von Salomo. Als David ganz alt war und nicht mehr wirklich regieren konnte, war einer seiner Söhne, der Adonia, der zu diesem Zeitpunkt älteste Sohn von David, sagte sich, jetzt werde ich König. Und hat irgendwelche Männer um sich geschart, das heißt 50 Männer hat er um sich geschart, hat noch den Joab gewonnen und den Abiatar, den Priester, und hat gesagt, so, jetzt ruft mich als König über Israel aus. Die haben das gemacht und Bathseba und der Prophet Nathan gingen sofort zu König David und sagten, David, hast du nicht gesagt, dass Salomo dein Sohn König werden wird? Du weißt, Adonia ist jetzt König und du musst was tun. Der David bleibt ziemlich ruhig und sagt, nehmt den Salomo, nehmt mein Maultier und geht runter zur Quelle Gihon. Und dann lesen wir 1. Könige 1, Vers 38. Also brachten der Priester Zadok, der Prophet Nathan, Benaja, der Sohn Jojadas und die königliche Leibwache Salomo hinunter zur Quelle Gihon. Und das ist noch spannend. Markus hat vor 3 Wochen gepredigt, dass Jesus ist König, Priester und Prophet. Und schaut mal, von wem Salomo hier begleitet wird. Vom Priester Zadok, vom gottesfürchtigen Priester, von Gott eingesetzten Priester Zadok. Dann vom Propheten, gottesfürchtigen Propheten Nathan und vom Sohn Jojadas, Benaja, ein gottesfürchtiger Palastverwalter, also die königliche Seite. Salomo wurde gesalbt eigentlich von königlicher, priesterlicher und prophetischer Seite. Dann heißt es weiter, Und Salomo saß auf dem Maultier, der hatte sogar ein Maultier, Jesus nur einen Esel, das König David sonst ritt. Dort holte der Priester Zadok ein Fläschchen Öl aus dem Zelt und salbte Salomo damit. Dann erklangen die Trompeten und das ganze Volk rief, es lebe König Salomo. Danach zog das ganze Volk unter Flötenspiel und Jubel hinter Salomo her nach Jerusalem zurück. Der Freudenlärm war so gewaltig, dass die Erde bebte. Es wurde sofort klar, wer der wahre Sohn Davids ist. Auch heute gibt es so viele Dinge, die wollen sich als König aufmachen in unserem Leben. Wie Adonia, der mal auf die Idee kam und sagt, so, jetzt bin ich König. Es gibt hunderte von Dingen in unserem Leben, die sich als König aufmachen wollen, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Das sind Menschen, aber es sind auch viele Dinge. Und es ist wichtig, dass wir dem richtigen König, dem wahren Sohn Davids huldigen. Wie bei Jesus, da waren auch andere, da war Pilatus, da waren die Schriftgelehrten, die sich wichtig nahmen. Aber es wurde klar, wer der wahre Sohn Davids ist. Und wisst ihr, was noch spannend ist? Salomo von der Quelle Gihon musste durchs Kidron-Tal hindurchreiten nach Jerusalem. Fast 1000 Jahre später reitet Jesus auf diesem Maultier genau denselben Weg. Auf diesem Esel, sorry. Jesus kommt auf diesem Esel genau den gleichen Weg nach Jerusalem. Als demütiger König, aber als der König, dem alle Ehre gebührt. Der König, der so anders herrschte und regierte, als erwartet wurde. Der König, der 5 Tage später an einem Kreuz hängt. Über diesem Kreuz wurde eine Inschrift angebracht. Matthäus 27, Vers 37. Über seinen Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Dies ist Jesus, der König der Juden. Jesus gab sein Leben hin. Er war demütig, ritt auf diesem Eselsfohlen. Später, 5 Tage später, gab er sein Leben hin, damit er tatsächlich König in aller Ewigkeit wird. Und er bietet uns seine Herrschaft an, über unser Leben. Nicht eine Herrschaft der Unterdrückung, sondern der Liebe, der Annahme, der Unterstützung, des Zujubelns, auch der Herausforderung, aber vor allem des Zuspruchs. Und wenn du heute Morgen diese Predigt hörst und sagst, diesen König möchte ich in meinem Leben. Es ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Dann habe ich dir ein ganz einfaches Gebet mitgebracht, dass du mit mir mitbeten kannst, als Ausdruck davon, ja, ich will diesen König des Friedens in meinem Leben. Kannst du das mit mir mitlesen und beten? Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, danke für die Menschen, die das jetzt gebetet haben. Ich bitte, dass du ihnen begegnest mit deinem Frieden. Mit dem Wissen, jetzt folge ich dem richtigen König. Der mich bis ins tiefste Innerste kennt und mich trotzdem liebt. Halleluja. Dieser König, dieser Jesus, will noch heute einziehen. Wie er in Jerusalem einzog, glaube ich, will er einziehen in unsere Familien, in unsere Nachbarschaft, in unsere Arbeitsplätze, in unsere Dörfer, in unsere Städte, ja, in unsere Nation. Und wisst ihr, was die Grundlage dafür ist? Der Herr braucht sie. Der Herr braucht sie. Der Herr braucht uns. Ich möchte uns nicht zwingend mit Esel gleichsetzen und trotzdem, wenn ich schon nur ein Esel sein kann, damit dieser König Fuß fassen kann in meinem Umfeld, dann bin ich noch so gerne einer. Dieser Ruf von Jesus schallt immer noch, der Herr braucht sie. Der Herr braucht dich und mich, er braucht uns, damit seine Herrschaft, damit sein Königreich kommt in unsere Familie, in unseren Arbeitsplatz, in unsere Nachbarschaft, in unsere Dörfer, in unsere Städte, ja in unser Land. Der König will einziehen und er braucht uns. Amen.